Also ich glaube, dass wir heuer noch den ersten Film in Spielfilmlänge sehen werden, der nur KI produziert ist, vielleicht manuell geschnitten, ja. Aber dem steht eigentlich technologisch überhaupt nichts mehr im Weg. Also gibt es eigentlich keinen Grund, warum es das nicht geben sollte.
Markus Kirchmeier ist ein Technologieoptimist sowie ein Early Adopter. In der Folge 305 hat Markus das bereits mehrmals unterstrichen und auch mit seinen Aussagen bestätigt, aber Markus sieht trotzdem die negativen Auswirkungen, die technologischen Innovationen für uns Menschen haben können. Denn alles, was die Technologie uns bietet, wird nicht mehr rückgängig gemacht werden, zumindest so die These. Das heißt, dass die neuesten technologischen Fortschritte gekommen sind, um zu bleiben. Das merkt auch zunehmend die Bevölkerung und man merkt auch eine gewisse Reaktanz dazu. Aber wo bleibt eigentlich die Lösungsorientierung und wie findet man den passenden Weg, um mit der KI und den technologischen Innovationen umzugehen? Und da hilft natürlich Markus mit seinen Expertisen und mit seinen Meinungen weiter. Er gibt Einblicke in die Arbeitswelt, er gibt Einblicke in die Jobwelt und er erwähnt durchaus 10 eventuell zumindest teilweise gewagte Thesen für das Jahr 2026. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Experten für Management und KI, Markus Kirchmeier. Welche Jobbezeichnung hast du derzeit auf LinkedIn, Markus?
Boah, ich glaube, da steht etwas mit Marke, Führung und KI. Beziehungsweise im Lebenslauf steht Gründer und KI-Experte.
Steht das in einem Jahr auch noch da?
Ja, ich hoffe, ja.
Und in 3 Jahren?
In 3 Jahren werden wir schauen, aber wäre gut, wenn es in die Richtung weitergeht.
Hast du Jobangst?
Ich habe keine Jobangst, aber ich sehe natürlich das Thema, dass sich sehr viel verändert und dass wir uns mit dem aktiv auseinandersetzen müssen, damit wir das selber mitgestalten.
Denkst du, wir verschließen die Augen und setzen uns nicht mit dem auseinander?
Ja, das Gefühl habe ich. Also vor allem, wenn man so anschaut, wie der Diskurs in Amerika passiert und wie er bei uns passiert, da hat man oft so das Gefühl, die letzten 6 bis 12 Monate ist das wirklich intensiv so geworden, dass wir eigentlich in Europa da von ganz anderen Dingen reden, wenn wir über KI reden und ein bisschen so den Kopf in den Sand stecken, wenn es um die unbequemen Themen geht. Man spricht davon, dass wir alle produktiver werden, weil man sagt eigentlich, ja, das macht die Arbeit feiner, aber man spricht eigentlich weniger darüber, was es wirklich für den Arbeitsmarkt bedeutet. Das Erste, was man nur irgendwie als Wort findet, ist, dass es sich verändert.
Wer hat das am klarsten bisher benannt?
Bei uns fällt mir jetzt spontan jemand ein. In Amerika gibt es extrem viele, die es sehr, sehr klar benennen. Das ist vom Dario Amodé, also der CEO von Anthropic, einer der führenden KI-Unternehmen, bis Bill Gates, Sean Legg, Geoffrey Hinton, Nobelpreisträger, einer der KI-Pioniere. Da gibt es sehr, sehr viele und eigentlich alle, die das, die Technologie, die Entwicklung treiben, die da ganz offen drüber sprechen. Über die Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte, aber auch, was es an gesellschaftlichen Herausforderungen mit sich bringt.
Welche Aussage hat dich am meisten schockiert?
Schockiert immer der Dario Amodei, der war am Anfang schon sehr alarmistisch. Oder da hat man das erste Mal so ein bisschen wahrgenommen im Sinne von, der hat von einem White-Collar-Bloodbath gesprochen. Jetzt sollte man nicht den Fehler machen, dass wir Bloodbath mit Blutbad im deutschen Sinne übersetzen, sondern es geht halt einfach darum, dass er große Verwerfungen vor allem auf den Angestelltenmarkt zukommen sieht. Und der hat das sehr früh sehr deutlich ausgesprochen. Und es sind dann eigentlich immer mehr gefolgt, die ihm da recht geben und sagen, okay, es ist eigentlich nur ehrlich, wenn man darüber offen spricht und dass es eigentlich die Pflicht ist, die Gesellschaft darüber zu offen zu informieren, dass es da Herausforderungen gibt, weil wir die viele davon nur auf der gesellschaftlichen Ebene auch lösen können. Und dafür braucht es den Diskurs und vor allem, was der Dario Amodei da ja sagt, es geht ihm nicht um Alarmismus, aber der erste Schritt, und er sagt gar nicht, dass diese Probleme nicht lösbar sind, aber der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, ist zuzugestehen, dass es dieses Problem überhaupt gibt, dass man es benennt und identifiziert, weil erst dann kann man darüber einen Diskurs führen und dann kann man sich überlegen, okay, wie geht man das an?
Wie würde aus dem Problem eine Lösung?
Durch Reden. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass man, es hat sehr viele politische Komponenten, das Thema, und man darf auch nicht den Fehler machen, dass man das in eine parteipolitische Sphäre umlenkt und sagt, und irgendwelche verschiedenen Parteien gegeneinander ausspielt oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder so, sondern man muss eigentlich die Dynamiken gut dahinter verstehen. Es geht da nicht um Schuld, es geht da nicht darum, das böse Unternehmen baut Arbeitsplätze auf oder setzt auf KI oder so. Es geht da überhaupt nicht um die Themen, sondern es geht darum zu verstehen, warum gibt es in diesem Entwicklungsrennen keine Pausetaste und welche Dynamik wirkt da und wie können wir als Gesellschaft zusammen die besten Lösungen dafür finden, weil die müssen extrem breit gestreut sein. Also es betrifft ja nicht nur den Arbeitsmarkt unmittelbar, sondern es betrifft viele soziale Fragen, es betrifft die Bildung bis fiskalpolitisch und so weiter.
Was gibt dir Hoffnung? Du redest von politischen Themen.
Ja.
Yeah. Hoffnung natürlich. Mal breiter gesät und mal weniger breit gesät. Yeah.
Hoffnung gibt mir zum Beispiel Rückmeldung von meinem gestrigen Vortrag. Da habe ich wieder sehr viel gespürt. Okay, das interessiert die Leute viel, viel mehr, als wir das in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht vermuten würden. Dadurch, dass diese Themen bei uns medial noch nicht groß angekommen sind und im politischen Umfeld, hat man da vielleicht ein bisschen ein falsches Bild davon. Die Leute oder viele davon, mit denen ich so sprich, merken das sehr deutlich, dass es da auf wirklich um wichtige Themen geht, über die wir sprechen sollten. Und das gibt mir die Hoffnung, dass das immer mehr Leute so sehen und in den Austausch gehen.
Woher holst du deine Inspiration für die nächsten Wochen, für die nächsten Jahre? Weil wenn es unplanbar ist, also man braucht ja irgendwie Visionen, Zielbilder. Und woher nimmst du dein Zielbild in einer Zeit, wo alles passieren kann?
Gute Frage. Ich habe im Moment das Gefühl, dadurch, dass ich das so aktiv dabei bin, dass sich das im Doing entwickelt, das Zielbild. Also ich habe den Luxus, dass ich im Moment, dadurch, dass ich mich so viel damit beschäftigen kann, die ganze Entwicklung total aktiv mitmache und durch diese vielen Aha-Erlebnisse, die da fast im Wochentakt auf einen zukommen, schärft sich das Zielbild natürlich immer mehr. Das geht mal ein bisschen in eine andere Richtung, der Fokus oder mal woanders hin, aber ich empfinde es gewissermaßen auch als ja, aufregend, die Zeit, positiv, dadurch, dass ich sehr ein neugieriger Mensch bin, die Dinge ausprobieren kann. Habe jetzt gar nicht so das Gefühl, dass es mir eine Inspiration oder ein Zielbild fehlt. Im Gegenteil, es sieht eigentlich immer so viele neue Möglichkeiten am laufenden Band entstehen. Dass es überhaupt nicht schwerfällt, die Dinge dann auch sofort in irgendwelche Formen umsetzbar zu machen, beziehungsweise mit jeder neuen Möglichkeit, die wir durch KI erhalten, gibt es natürlich 100 neue Ideen, wie kann man das irgendwie nutzen für einen selbst, aber auch für Kunden relevant einsetzen.
Richtiges Geschäftsmodell hat sich aber noch nicht durchgesetzt bei der KI, oder? Also gibt es irgendein großes KI-System, was profitabel läuft und was wirklich verstanden hat, es zu monetarisieren?
Ja, man muss da unterscheiden natürlich zwischen die Anbieter von KI-Modellen und den Unternehmen in der breiten Wirtschaft, die KI einsetzen. Das Erste ist so, da wird natürlich im Moment extrem viel in Trainings und in Entwicklung und in Aufbau von Infrastruktur investiert. Und dadurch ist es natürlich ein sehr kostenintensiver Teil. Es gibt einzelne Unternehmen, wo man sagt, okay, wenn die diese Trainingskosten weglassen würden, dann könnten sie operativ bereits profitabel arbeiten. Dann gibt es die Startups, die da dahinter dran sind, die jetzt zum Beispiel an irgendwelche Schnittstellen andocken von ChatGPT oder anderen Modellen und darauf ihren Dienst aufbauen. Die haben dadurch, dass die keine Trainingskosten oft haben und den Dienst oder die Schnittstelle nur anbinden und dafür die Benutzung zahlen, können die es auch relativ stark oder schnell profitabel machen, weil es da einfach dadurch, dass die kein Investitionsrisiko, kein großes haben, ist es relativ gut profitabel zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann nur die breite Wirtschaft, wo man auch immer wieder so hört, man nennt es die Pilothölle, wo viele Unternehmen sich in Projekten verlieren, die ihnen am Ende mehr Ressourcen und Zeit kosten, als wirklich da produktiv rausschaut. Aber ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Phase ist, wo Unternehmen sehr viel entdecken und lernen für sich, was können sie da wirklich rausnehmen. Und wir sind da jetzt vielleicht in einer Phase, wo das noch nicht überall gelingt und wo viele das entweder den falschen Fokus haben oder nicht die richtigen Prioritäten, weil es geht ja nicht um das, bei der Einführung von KI nicht um, wir stülpen das jetzt über die ganze Firma drüber, sondern man macht ja das schrittweise in die verschiedensten Bereichen. Das kann vom Wissensmanagement gehen über Kundenservice bis alles Mögliche, gibt es die verschiedensten Bereiche, auf denen man da KI sinnvoll einsetzen kann. Und da ist es wichtig, dass man auch strategisch vorgeht und da hilft ihr Unternehmen dabei, dass man sagt, okay, wo sind die low-hanging fruits, also was kann man relativ schnell lösen und da wirklich was rausbringen und was sind so die großen Pain Points, wo ist viel Potenzial dahinter, aber es ist vielleicht ein größeres Projekt. Oft ist es natürlich auch das Thema Daten. Viele Unternehmen haben immer noch das Problem, dass es da in der Datenstruktur noch gewisse Herausforderungen gibt, dass man die zuerst bereinigen muss und so, wobei man auch dazu sagen muss, dass eine große Stärke von KI ist, mit unstrukturierten Daten relativ viel Sinnvolles rauszubringen. Also KI kann mir auch dabei sehr oft helfen, aus einem Müllhaufen an Daten, wie man vielleicht sagen würde, was rauszuholen oder den zu strukturieren. Um auf deine Frage zurückzukommen, du spielst wahrscheinlich vorwiegend auf die KI-Anbieter an sich ein, wie die profitabel werden. Im Moment ist da viel Querfinanzierung. Google zum Beispiel hat da sehr profitables Kerngeschäft noch. Und die können es sich leisten, da in der Entwicklung Vollgas zu geben. Aber es kann natürlich sein, dass da die Ausgaben noch viel höher sind. Ich habe auch nicht die Zweifel, dass das nicht gelingt, da ein profitables Geschäft aufzustellen. Die Frage ist, gelingt es werbefinanziert? Da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Vor allem ist dafür einfach im Moment nur der Wettbewerbsdruck viel zu hoch. Sprich, wenn jetzt ChatGPT oder Gemini komplett auf Werbung umgestellt wird, je intensiver das wäre, umso mehr wird es die Leute, wahrscheinlich die User zu den anderen Anbieter drängen. Und deshalb glaube ich, ist der Werbeweg vielleicht noch nicht ganz klar. Und auf der anderen Seite, die großen, zum Beispiel Google und Microsoft, die haben halt auch einfach die Durchhaltemöglichkeit, glaube ich. Also für die kann das auch noch ein paar Jahre so weitergehen, ohne dass sie damit lukrativ Geld verdienen müssen, wenn sie es querfinanzieren. Und am Ende, das Rennen ist noch sehr, sehr offen, würde ich sagen. Wer es eher schwer hat, ist wahrscheinlich OpenAI. Die verpflichten sich gerade zu hunderten Milliarden in Rechenzentren, Investitionen und so weiter. Und haben natürlich jetzt nicht den großen Finanzier dahinter. Microsoft ist irgendwie beteiligt dran, aber die haben es sicherlich schwieriger, nachdem die kein eigenes laufendes, etabliertes Geschäftsmodell haben, neben KI, die haben sicherlich da schwieriger die nächsten Jahre, das wirklich die Kurve zu kriegen.
Wer hat technologisch derzeit die Nase vorne?
Aus meiner Sicht Google. Google ist sehr stark und Anthropic ist beeindruckend stark bei Coding, also beim Programmieren. Und wenn man auch nicht unterschätzen darf, was bei uns vielleicht ein bisschen wenig Sichtbarkeit hat, ist Grok von Elon Musk, hat gerade, wenn es um aktuelle Themen geht, extrem die Nase vorn. Also wenn ich den wirklich was Aktuelles frage, dadurch, dass er direkt am Twitter-Feed und alles dran hängt, kriege ich da wirklich super aktuelle Antworten. Da kann ich auch zu weltpolitischen Themen, die heute aktuell sind, Fragen stellen und kriege wirklich gute Antworten und gute Quellen.
Wir haben ja das letzte Mal auch über Apple und so weiter gesprochen. Und, was passiert mit Smartphones und was gibt es da zukünftig für andere Gerätschaften? Gibt es da neue Spekulationen deinerseits?
Es gibt neue Spekulationen über das OpenAI-Gerät. Da war ja am Anfang so ein bisschen, ist es eine Brille, ist es etwas zum Rumhängen, irgendwie so ein Amulett quasi, das mitfilmt und das ich da fragen kann. Und die neuesten Spekulationen gehen eher in die Richtung, dass es eine Art Stift wird, mit dem ich nicht nur Voice-Eingabe mache, weil da haben wir letztes Mal drüber geredet, dass ich ein bisschen skeptisch bin, wenn man sagt, die Zukunft liegt in der Spracheingabe, der Sprachbedienung, weil die einfach teilweise in vielen Situationen unpraktisch ist. Ja, wenn ich allein im Auto sitze, ist es praktisch. Wenn ich in einem Coworking Office sitze oder sonst in irgendwelchen Situationen, in denen ich nicht sprechen will, ist es vielleicht sehr unpraktisch. Und da finde ich die Idee mit dem Stift, fände ich recht charmant, wenn ich da einfach überall. Es sind totale Spekulationen, keine Ahnung, ob das irgendwie in die Richtung geht. Und es wird vielleicht in einer Kombination auch sein mit Kamera und Spracheingabe und so weiter. Und bin da total gespannt, was wirklich am Ende auf uns zukommt. Aber ja, so wirklich das klare Bild, was da die Zukunft ist, habe ich nur genauso wenig wie beim letzten Mal. Und ich bin da immer nur davon überzeugt, dass uns das Smartphone, das schon oft totgesagt wurde, dass wir in 3 Jahren kein Smartphone mehr haben oder in 5, das wird uns noch weiter begleiten und auch in 10 Jahren wird das Smartphone mit der Touch-Bedienung, mit dem Bildschirm, mit der Spracheingabe, einfach diese Universalität, die das mitbringt, sehr, sehr im Alltag begleiten. Ich glaube nicht, dass das so schnell abgelöst wird, aber vielleicht habe ich da etwas auch nicht, vielleicht werde ich vollkommen überrascht von OpenAI.
Haben Sie heuer noch geplant, dass Sie das präsentieren? Oder wann ist die Präsentation?
Ich glaube, der letzte Stand ist, dass Sie jetzt gerade mal die ersten Prototypen haben. Die würde jetzt eher darauf tippen, dass es Ende des Jahres oder nächstes Jahr dann soweit ist, dass da was präsentiert wird.
Was sind deine Vorhersagen für dieses Jahr?
Generell zu KI?
Ja.
Da habe ich mich weit aus dem Fenster gelegt und habe auf LinkedIn einmal eine gewisse Vorausschau gewagt, Prognose für das Jahr. Ich kann da gerne mal auf 10 Punkte eingehen, in der Kürze. Und zwar das Erste, glaube ich, dass wir dieses Jahr einen wirtschaftlichen Durchbruch sehen bei der autonomen KI, sprich Level 3 Agenten. Und bisher ist ja oft so, wenn die KI immer schlauer wird, dann braucht es halt uns umso mehr, damit wir sie koordinieren. Genau das ist eigentlich, was die letzten Monate sehr dreht, nämlich, dass die KI mit ihren Agenten, also Agenten, das Wort kommt daher, dass es handlungsfähig ist und dass die KI selbst handlungsfähig wird, im Sinne von, sie übernimmt koordinierende Aufgaben. Ich glaube, das haben wir noch zu wenig am Schirm. Wir glauben immer, das ist so der Chatbot, der uns irgendwas beantwortet, wenn wir ihn was aktiv fragen. Und jetzt ist aber wirklich der Schritt, der jetzt vollzogen wird, dass die KI selbst handlungsfähig wird. Man gibt ihr ein Ziel vor und sie bricht es in einzelne Tasks runter und gibt wiederum anderen KI-Systemen Aufgaben, koordiniert das, sammelt es wieder ein, überprüft vielleicht das Ergebnis sogar und gibt uns dann das Ergebnis weiter. Also da passiert extrem viel und ich glaube, dass da wirklich dieses Jahr entscheidender Durchbruch Aber das Zweite ist so, dass ich das Gefühl habe, dass das gesellschaftliche Sentiment kippt, was jetzt nicht unbedingt eine schöne Entwicklung ist, aber menschlich verständlich, dass es immer mehr Sorgen macht und die Sorgen sind aber berechtigt und deshalb dürfen wir das jetzt auch nicht so unter den Teppich fallen lassen und sagen, ja, die ist irgendwie unberechtigt oder so. Nein, ich glaube, das ist wirklich real und man muss drüber sprechen, damit man die Dinge lösen. Und ich spüre schon, dass das Unbehagen, das viele Menschen mit KI haben, stärker wird und dass es immer mehr in verschiedensten Branchen, auch in der Kreativbranche natürlich auch ganz besonders, wo sich die Leute sehr viel identifizieren mit ihrer Tätigkeit, regelrecht teilweise auch ein Hass gegenüber KI oder eine Ablehnung, wenn es so entsteht. Das glaube ich, dass sich das verschärft dieses Jahr. Dann gibt es sektorspezifische Themen, die auf dem Arbeitsmarkt natürlich zukommen, wo wir jetzt schon Anfänge sehen in Callcentern und so weiter. Da wird das Tempo leider auch zunehmen heuer. Besonders, glaube ich, wird es für Werbeagenturen schwierig und für Plattformen, die jetzt immer spezielles Thema aufbereiten. Man kann es zum Beispiel auch so Preisvergleichsseiten oder Affiliate-Seiten und so weiter. Die kriegen es teilweise schwierig, teilweise funktionieren die Modelle vielleicht weiter, aber die funktionieren, die werden auch daran zu kämpfen kriegen, dass es extrem inflationiert wird. Sprich, wenn da jemand sieht, okay, das ist eigentlich ein interessantes Plattformmodell und damit kann man Geld machen, dann kann ich mir das zu hundert- und tausendfach mit solchen Plattformen in wenigen Tagen mit KI auf die grüne Wiese stellen, also aus dem Boden stampfen lassen. Und dadurch passiert so eine Art Content-Inflation, die wir auch in allen anderen Bereichen sehen. Also man sieht das im Social-Media-Bereich genauso. Da ist das jetzt vielleicht am Anfang nur so interessant gewesen. Da gibt es auch schon gewisse Ablehnung, die man da spürt, oder so diesen Slop, also den KI-Müll. Aber insgesamt wird der Content viel, viel inflationärer. Also auch bei den Büchermärkten ist zum Beispiel das Angebot an Büchern explodiert regelrecht. Und je schlauer die KI wird, umso weniger aufwendig wird es, Bücher zu schreiben und Bücher zu veröffentlichen. Und das dann verzehnfacht sich irgendwann das Bücherangebot und dann verhundertfacht es dann irgendwann. Und irgendwann ist natürlich die Frage, okay, was soll das alles lesen? Und ich glaube, wir haben die letzten 10, 20 Jahre mit Social Media und der ganzen Unterhaltung, die ganzen Möglichkeiten, die wir sich da bieten, nicht das Problem gehabt, dass uns das Material zur Unterhaltung ausgegangen ist. Also es gibt mehr als genug Filme zum Streamen, mehr als genug auf YouTube, mehr als genug Bücher und so weiter. Und das wird natürlich sich extrem beschleunigen. Dann sind wir beim weiteren Punkt. Ich glaube, dass im Startup-Bereich, das sehr viel am Ende stehen, über die ganzen Schnittstellen. Also man kann da relativ einfach an ChatGPT und andere Modelle andocken und seine eigene App drauf aufbauen. Ein einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Gamma-App für Präsentationen oder noch ein simpleres, ich habe einmal für Social Media, weil ich nicht so aufwendig Karussell-Posts selber bauen wollte, habe ich mir so ein Tool zugelegt, wo ich mein Thema vorgebe und dann macht man das 8 Bilder, die ich einfach als Karussell auf LinkedIn und auf Instagram posten kann. Das sind nette Tools und die spüren dann ein extremes Wachstum innerhalb von wenigen Monaten. Und die Gefahr ist da natürlich dabei, dass die so schnell wieder weg sein können, obsolet sein können, wie sie gekommen sind. Weil, dass es die Gamma-App gibt, ich glaube, das verdankt die Firma bisher, dass Microsoft das mit Copilot und PowerPoint offenbar nicht auf die Reihe gekriegt hat, da was Gutes zu liefern. Oder Google mit dem Präsentationstool. Und andererseits, ab dem Zeitpunkt, wo ich Gemini oder ChatGPT fragen kann, mach mal Karussell-Post, ab dem Zeitpunkt brauche ich keine eigene App mehr. Und das ist auch eine zwingende Notwendigkeit, diese Konsolidierung, weil wir natürlich nicht auf Dauer uns 20 verschiedene KI-Tools im Abo leisten werden. Das, die Fähigkeiten der einzelnen Tools werden immer breiter, immer multimodaler. Also wir haben das im letzten Jahr gesehen, anfänglich mit ChatGPT, mit den Bilder generieren, plötzlich ab März oder April, ist jetzt noch gar nicht so lange her, mittlerweile ist das für jeden, die wenigsten können sich noch erinnern, dass ChatGPT am Anfang gar nicht mit Bildern zum Generieren war. Und zwar Konsolidierung, die wird da weitergehen. Und ja, was humanoide Robotik ist natürlich ein großes Thema, wird produktiv immer mehr eingesetzt werden, im Moment eher experimentell, aber ich sehe da noch nicht den großen Stil. Also es gibt da vielleicht in China so erste Fabriken, wo man das auch sieht, aber es ist jetzt nicht so, dass bei uns in die Firmen und in die Fabrikshallen dann die ganzen humanoiden Roboter heuer rumlaufen, und das wird deutlich langsamer gehen. Aber was ich damit meine, ist, es wird eher über die bisher bekannten Pilotprojekte hinausgehen, wo ein Roboter einfach nur die Komponente von A nach B legt, sondern wo sie ein bisschen mehr Schritte machen und das wirklich sinnvoll sich einsetzen lässt. Da werden wir erste Schritte sehen. Das denkst du, ist nur Quantensprung im Video. Also ich glaube, dass wir heuer noch den ersten Film in Spielfilmlänge sehen werden, der nur KI produziert ist, vielleicht manuell geschnitten, ja. Aber dem steht eigentlich technologisch überhaupt nichts mehr im Weg. Also gibt es eigentlich keinen Grund, warum es das nicht geben sollte. In voller Länge gibt es wirklich jetzt schon beeindruckende Ergebnisse.
Was kostet dann ungefähr so ein Film in der Produktion?
Es wird Schnitt und so weiter auch noch brauchen. Es ist immer nur, das sind halt dann Zehntausende Dollar im Vergleich zu Millionen Dollar an Filmbudget. Also Peanuts im Vergleich zu dem, was es wirklich bisher in der Filmindustrie braucht. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja, Video ist immer nur das Allerteuerste zum Generieren. Also wenn man an Sora jetzt zum Beispiel denkt, in Amerika gibt es ja mit der Sora 2 eine eigene Social-Media-App, wo jeder beliebige Kurzvideos generieren kann. Und da schätzt man ja, dass jedes Video, jede Generierung ungefähr $1. Die anderen Schätzungen sagen ein bisschen weniger, eher 50 Cent. Und die anderen sagen ja eigentlich mehr als $1 kostet. Und wenn man sich das hochrechnet und die Summe, wenn da wirklich Millionen an solchen Videos generiert werden, dann ist das natürlich vor allem für OpenAI eine große Belastung für einen Anbieter, der das gratis zur Verfügung stellt. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, dass sie als Filmproduzent, der sonst ja die ganze Produktionskosten hat, wenn ich da was produziere mit KI, dann sind Zehntausende Euro geradezu lächerlich eigentlich im Vergleich. Und es gibt da mittlerweile Flatrate-Tools, also ich habe so ein Flatrate zum Beispiel auf die nächsten 18 Monate, wo ich unbegrenzt Videos machen kann. Ja, die sind beschränkt auf 5 bis 10 Sekunden. Aber ich kann damit schon relativ viel anfangen. Und wenn ich 2-3 Wochen Urlaub hätte, könnte ich vielleicht meinen eigenen Kinofilm probieren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das jemand machen wird. Und das setzt natürlich auch da viele in der Branche unter Druck. Und man darf nicht vergessen, wie komplex diese Industrien sind. Da geht es nicht nur um den Schauspieler, da geht es ums Catering, da geht es um die Bühnenbauer. Also ich habe da letztes Mal mit dem MC die Möglichkeit gehabt, dass wir uns mit dem Produzenten von Gladiator 2 das Making-of anschauen. Die haben ein halbes Kolosseum in Malta einfach hingebaut mit, weiß nicht, 100 Handwerkern. Das ist unglaublich, was da dahinter an Aufwand steht. Und damit trotz Effekten, trotz Special Effects, ist da wirklich viel manuelle Arbeit. Wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, dass das alles wegfällt, dann ist das schon ein riesen Einschnitt und Umbruch für in einer gesellschaftlichen Dimension, weil es ist ja nicht nur die Hollywood-Industrie in dem Fall. Also da werden wir sicherlich noch viel sehen, und natürlich wird es auch von den 5 bis 10 Sekunden Beschränkungen, manchen gibt es ja bis 30 Sekunden, das wird einfach auf über eine Minute oder so gehen, würde ich jetzt mal behaupten, wo man eine Filmsequenz hat. Und qualitativ, glaube ich, sind wir schon auf einem Level, wo man sagt, okay, das könnte man sich von der Qualität her durchaus in einem Kino jetzt zumuten, ohne dass da jetzt irgendwie jemand. Es wird immer die einzelnen Leute gehen, die sagen, ah, da hat jemand vier Finger und. Aber im Grunde ist es jetzt wirklich so auf einem Level qualitativ, dass man da nicht mehr viel aussetzen kann. Zumindest 99% der Konsumenten, dass irgendwelche Leute aus der Industrie oder die Details sehen, ja, das ist immer so. Ja, und dann glaube ich, dass wir genauso wie in der Unterhaltung beim Film, wenn wir auch im Gaming und im 3D-Bereich Revolution gewissermaßen sehen, also man kann jetzt schon mit Vibe Coding mit ein, zwei Sätzen kann man eigentlich schon ein Spiel entwickeln lassen, das vergleichbar mit Snake oder mit irgendwelchen Spielen aus den 80ern und 90ern vielleicht ist. Aber man darf nicht unterschätzen, wie schnell die Entwicklung da geht. Also jetzt, wenn man das Spiel an sich sieht, würde man sagen, ja, was will ich 2026 mit einem Snake-Spiel? Haut mich nicht um. Aber wenn man sich dann...
Nostalgie und Retro?
Ja, eben. Erstens natürlich auch das jetzt. Aber ich glaube, dass da wirklich extrem schnell sehr viel passiert. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass diese Tools ja eigentlich auch nichts daran hindert, moderne Engines zu verwenden, wenn dann auf einmal die Unreal Engine oder sonst was verwenden und eigentlich da reincoden und das Autorennen dann nicht mehr so ausschaut wie in die 80er Jahre, sondern wie anders Autorennen 2025, 2026, dann glaube ich, ändert sich da für viele ein bisschen der Blickwinkel. Und Elon Musk hat ja auch angekündigt, dass er da in AAA Gaming verfolgt, ein eigenes Spiel auf den Markt zu bringen mit seiner XAI. Bin gespannt, ob das heuer gelingt, aber ich glaube, dass wir da viel Entwicklung sehen. Ja, und was nur so am Plan steht, ist der Durchbruch in der Forschung. Also im Moment sind wir so für die 5 Entwicklungsstufen. Level 1 ist der Chatbot, Level 2 ist das Reasoning, Level 3 die Agenten und Level 4 ist jetzt so der nächste Schritt dann mit der Forschung, wo man sich einfach erhofft, dass schon in absehbarer Zeit wirklich Durchbrüche in Materialforschung, Medizin, Gesundheit, solche Bereiche gelingt. Ja, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber ich hoffe, man hat mir folgen können mit den 10 Punkten, was ich da so sehe.
Ein sehr reflektierter Manager oder ein sehr reflektierter Unternehmer, so muss man sagen, hat zu mir gesagt, Ergebnis ist gleich Qualität mal Akzeptanz. Und eins der wichtigsten Dinge, wichtiger wie die Qualität, ist die Akzeptanz am Markt.
Ja.
Warum haben wir Akzeptanz gegenüber KI oder wann würde die Akzeptanz auch kippen? Weil entscheidend ja, dass die ganzen Berufsgruppen, die, was du erwähnt hast, unter Druck stehen oder die Filmindustrie unter Druck steht, ist ja die Akzeptanz, dass wir akzeptieren, einen KI-Film anzuschauen. Warum ist diese Akzeptanz da und wann würde diese Akzeptanz kippen?
Ja. Ich glaube, die Akzeptanz, man muss es in verschiedenen Bereichen vielleicht sehen. Akzeptanz zum Beispiel, wenn man früher eine App entwickelt hat und die App nicht verwendet worden ist, weil es zu umständlich ist, weil es die Leute nicht installieren, weil der Vorteil zu niedrig ist oder so, ja, dann scheitert es an der Akzeptanz, obwohl die App vielleicht gut ist. Da ist es klarer. Bei der KI ist die Akzeptanz sehr oft, beugt sich sehr oft in wirtschaftlichen Realitäten, würde ich behaupten. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über solche Dinge sprechen, wir machen es immer aus unserem Blickwinkel. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Filmindustrie sprechen, wo Synchronisierung Standard ist, also wir kriegen jeden Film bei uns auf Deutsch durch echte Synchronsprecher. In Ländern wie Skandinavien oder Tschechien und so, da gibt es die meisten Filme einfach auf Englisch mit tschechischen oder schwedischen Untertiteln. Und jetzt den Luxus zu haben, dass ich sage, okay, ich kann den Film durch die KI laufen lassen und ich habe ein paar Stunden später eine perfekt synchronisierte Version in der Sprache, nativ, wo sogar jetzt die Lippenbewegungen stimmen, weil die KI auch das Bild angeglichen hat und nicht nur den Ton drunter gelegt. Das ist schon sehr faszinierend und ich glaube, dass es da in diesen Märkten bei den Schweden und in Tschechien nicht an der Akzeptanz scheitern wird, wenn das die Alternative ist, dass sie jetzt plötzlich in ihrer Sprache diese Filme schauen können. auf der anderen Seite, ja, Social Media wird voll gemüllt im Moment mit Content, mit KI-Content. Da kann ich mir vorstellen, und da spürt man es auch, dass die Akzeptanz eher schwindet. Ich glaube, so der anfängliche Moment, die Faszination ist ein bisschen vorbei, jetzt wo für jeden ersichtlich ist und klar, okay, das ist technisch die Möglichkeit und das Video schaut total echt aus, aber brutaler Stunt, der da drinnen passiert oder so. Also man wird ja immer, es reizt dann ja immer weniger. Das ist ja mit den Actionfilmen früher schon gewesen, die Stunts hätten immer nur krasser sein müssen. Jetzt kann die KI auf einmal als Technologie alles Erdenkbare irgendwie in Bewegtbild abbilden. Das verliert natürlich seinen Reiz, weil die Leute, die das sehen, irgendwann halt abbrühen. Ja, also, weil die Steigerung dann auch irgendwann fehlt. Und das kann auch bedeuten, dass da die Akzeptanz dann nicht mehr so relevant ist und die Authentizität, das Menschliche wieder mehr in den Vordergrund geht. Das sehe ich schon. Und dann gibt es aber viele Bereiche auch, wo Akzeptanz am Ende eine wirtschaftliche Frage wird. Akzeptiere ich, dass Belege weiterhin von Menschenhand von Anfang bis zum Ende verbucht werden, oder akzeptiere ich, dass die KI das 10-mal schneller und 10-mal günstiger macht? Akzeptiere ich, dass man die KI 24/7 zu jeder Zeit, an jedem Tag weiterhilft, wenn ich irgendwo eine Kundenanfrage habe und die wirklich substanziell was zurückkriegen? Also die Qualität ist die Voraussetzung, ja. Aber wenn ich jetzt ein Problem habe als Kunde und im Moment warte ich 10 Minuten im Callcenter in der Warteschleife auf einen Mitarbeiter, der mir vielleicht gar nicht so kompetent weiterhelfen kann, weil der seinen Katalog da hat an Dingen gebrieft, was er beantworten kann und was nicht. Und die KI da vielleicht nur weiter oder nur fähiger denkt und das jederzeit und immer sofort greifbar ist, da gibt es total viele so Bereiche, wo, glaube ich, die Akzeptanz nicht das Problem sein wird. Weil es dann eine sehr einfache Rechnung ist. Ja. Nicht misszuverstehen oder nicht zu verwechseln damit, dass das Sentiment, das Allgemeine, die Stimmung gegenüber KI in der Gesellschaft schlechter wird. Also die Gefahr sehe ich schon.
Was gibt dir die Gewissheit, dass wir nicht in einer Matrix leben, also dass wir nicht das Ergebnis einer künstlichen Intelligenz sind und wir jetzt gerade künstliche Intelligenz erschaffen? Oder hast du die Gewissheit gar nicht? Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, ich habe also das Thema, ob wir in einer Simulation leben oder nicht, ich habe das immer so irgendwie so am Rande mit Erfolg verfolgt. Das ist in der Technologie-Szene in Amerika, wird das sehr oft aufgebracht. Für mich ist es überhaupt nicht relevant. Also ich bin da agnostisch, weil ich sage, ändert es was? Nein. Also tendenziell erstens, nein, ich glaube nicht, dass wir in einer Matrix leben und oder in einer Simulation, um das kurz zu machen, glaube ich nicht. Ich kann da mit dem Gedankenexperiment relativ wenig anfangen, ist mir zu abstrakt, aber es hat keine Bedeutung für mich, die Frage. Mhm.
Man fängt die Paranoia an. Das ist ja auch so ein Thema. Also wann das Bekannter hat mal zu mir gesagt, und der hat eigentlich sehr gut beschrieben, als wir zum ersten Mal, keine Ahnung, Terminator gesehen haben. Mhm. Ich bin jetzt kein Zeitzeuge von dem Film, aber als man das halt gesehen hat, aber sich gedacht, boah, dass das möglich ist und wie realistisch das ist. Und schaut man heute den Film an, denkt man sich, ja, okay, das ist ja offensichtlich, dass das ja nicht real ist. Und so war es ja immer. Also aber ich erinnere mich sehr gut zurück bei Inception, Film mit Leonardo DiCaprio, unfassbar guter Film über luzides Träumen. Und das wirkt einfach so realistisch, aber jetzt, wenn man es jetzt anschaut, hat sich ja die Qualität weiterentwickelt. Ja. Und ich glaube, wenn sich halt die Qualität immer weiterentwickelt, dass dann irgendwann der Gedanke aufkommt, erlebe ich das jetzt oder bin ich paranoid oder was ist jetzt echt und was ist nicht echt? Also da kann ja extreme Paranoia entstehen. Dadurch.
Gute Frage. Ich habe mal von einem Experten in Bezug auf Paranoide, auf Paranoia den Gedanken gehört, dass Paranoia eigentlich nur die Überempfindlichkeit bei der Mustererkennung, also oder eine zu hohe Mustererkennung ist. Also eigentlich genau das, wo die KI extrem gut ist, Muster zu erkennen, sprich auf ein Röntgenbild, auf dem wo der Facharzt vielleicht noch gar nichts erkennt, schreit die KI schon auf, um Moment, das, was am Entstehen, da ist die KI extrem gut. Und das jetzt weiterzudenken im Sinne von, ja, wo wird uns das Ganze unheimlich oder wo können wir das nicht mehr unterscheiden? Gute Frage, ich kann es dir schwer beantworten. Ich glaube, was wir als Gesellschaft aber verinnerlichen müssen und was, glaube ich, jetzt ohnehin immer mehr passiert ist, dass wir uns in so einer Gedankenwelt etablieren müssen, wo wir wissen, dass alles theoretisch unecht sein kann. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das total verinnerlicht, weil es gibt natürlich auch politische Versuche mit der Transparenzpflicht, die Kennzeichnungspflicht von KI-Inhalten und so weiter, die da greifbar wird mit dem KI-Act. Das ist alles in einer netten Absicht entstanden, aber hilft uns als Gesellschaft wenig weiter, weil wenn ich suggeriere, dass alles gekennzeichnet werden muss, das KI generiert ist, dann suggeriere ich gleichzeitig dem User, auch wenn es nicht gekennzeichnet ist, dann muss es echt sein. Also ich schaffe so ein bisschen, ich unterminiere selber so ein bisschen das kritische Denken in der Gesellschaft und das kritische Denken und die Einordnung, die ist eigentlich das, was am wichtigsten für uns werden wird die nächsten Jahre.
Und das muss ja nur dastehen, glaube ich, wenn es eindeutig ja nicht von Menschen gemacht werden kann, oder? Also wenn jetzt ein Foto bearbeitet wird mit KI und das könnte ein Mensch auch machen, aber er braucht halt 3 Stunden, dann müsste man es ja quasi nicht kennzeichnen, oder? Also gerade um das zu...
Es ist noch ein bisschen offen, wie das dann wirklich ausgelegt wird und wie streng es erfolgt wird.
Ja.
Meine Interpretation ist die, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Comic habe, wo es vor allem darum geht, es geht darum, die Intention, die politische, so wie ich es verstehe, ist Irrtümer oder Täuschungen zu verhindern. Sprich, wenn ich jetzt einen Comic habe, den ich mit KI generiert habe, wird niemand auf die Idee kommen, dass der real ist. Und dann spielt es wahrscheinlich wenig Rolle, ob der mit Hand gezeichnet ist, der Comic, ob der am Computer gezeichnet worden ist oder durch die KI generiert worden ist, weil niemand daraus eine Fehlannahme, eine relevante, würde ich jetzt mal sagen, trifft. Bei einem Foto ist es anders. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Teamfoto für die Website und da sind 5 Leute drauf, obwohl ich eine One-Man-Show bin und ich das wirklich ernsthaft die Leute so vermittle in einer täuschenden Absicht, dass das missverstanden würde, dann ist es was anderes. Aber da gibt es auch eigentlich viele andere Gesetze wie unlauterer Wettbewerb und so weiter, die da eigentlich schon greifen würden. Von daher ist die Intention ja klar und positive Absicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Ziel für ein Instrument sein wird. Und man wird dann wirklich schauen, okay, wo sind dann im Einzelfall die Nuancen, wie viel Freiheit hat man im künstlerischen Sinne dann auch tatsächlich die KI einzusetzen, ohne sie kennzeichnen zu müssen. Das wird ein bisschen eine Balanceabwägung.
3 Fragen hätte ich noch, Marc.
Ja, sicher.
Wir haben vorhin über die Vorhersagen gesprochen und gestern hattest du einen Vortrag über die Jobangst, über dein Buch. Das ist dann auch die 2. Frage zu dem Thema Bücher. Aber was ist so deine Prognose für dieses Jahr 2026 und auch für die nächsten 2-3 Jahre? Wie wird sich die Arbeitslosenquote im Dachraum oder auch in Europa weiterentwickeln?
Ich glaube, wir haben einen großen Unterschied kulturell zwischen vor allem im Dachraum und aber auch in Europa und im Vergleich zum angelsächsischen Raum, insbesondere Amerika, aber auch England, wo es viel mehr diese Hire-and-Fire-Kultur gibt, wo eigentlich diese ständige Veränderung Teil in jeder Karriere ist, wo es auch nicht unnatürlich ist, dass Leute schon einmal in ihrem Leben einen Job verloren haben oder so. Das ist ja nichts, wofür man sich dort schämt oder wo man sich Großes denkt, sondern weil so schnell, wie man einen Job dort verliert, findet man auch wieder einen. das zu beziffern bei uns ist sehr schwierig. Also würde jetzt auch nicht wollen, die Problematik, die ich bei uns eher sehe. Wir haben sehr starke Gesetze, wenn es um Arbeitsschutz geht, um den Jobverlust und so weiter. Das hat alles eine lange Historie und hat dafür sehr stark seinen Zweck erfüllt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das bei uns dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit nicht in dem Tempo stattfindet wie in Amerika oder die Kündigungen, was aber gleichzeitig sehr wohl passieren könnte oder was eine große Gefahr ist, ist, dass die Unternehmen viel zögerlicher sind mit der Neueinstellung, neue Jobs zu schaffen. Es gibt da aktuelle Untersuchungen international in verschiedenen Ländern, unter anderem auch Deutschland, Frankreich, wo CEOs bereits im August letzten Jahres 2025 befragt worden sind, wie sie verschiedene Fragen zu KI und Auswirkungen auf die Arbeit, und 41% der CEOs haben bereits im August angegeben, dass sie KI als Möglichkeit sehen, Jobs abzubauen. 41% sagen es. 39% sagen, dass sie bereits jetzt zum damaligen Zeitpunkt der Befragung begonnen haben, Einstiegsstellen zu streichen. Und 31% haben damals, zu meiner Überraschung, auch schon gesagt, dass sie, bevor sie eine neue Stelle schaffen, prüfen, ob diese Stelle, diese Arbeit nicht auch von KI verrichtet werden könnte. Und ich glaube, die letzten zwei Punkte, die sind für uns extrem spannend im Dachraum. Nämlich, was ist mit den neuen Stellen? Und auch bei uns gibt es Schätzungen, dass bereits 10-15% weniger Stellen für Uni-Absolventen ausgeschrieben werden. Da gibt es verschiedenste Statistiken, aber es klingt plausibel ungefähr in dem Wert. Und natürlich die Gefahr, dass man sagt, okay, man kann die Stellen vielleicht nicht in dem Tempo kürzen wie in Amerika, aber man schafft dann halt keine neuen mehr. Und wenn im Customer Service Leute gehen, dann übernimmt halt da die KI. Das ist ein sehr, sehr reales Risiko. Und etwas, das uns deshalb nicht Grund geben sollte, uns davon wegzuducken, weil das sowohl als auch ein Problem ist. Also die Situation wie in Amerika, dass einfach schnell abgebaut wird, ist problematisch, ja. Aber uns, wenn keine neuen Stellen geschaffen wird, dann kann es sein, dass das vielleicht in den Statistiken nicht so hart aufscheint, aber auf gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ebene hat das natürlich trotzdem massive Auswirkungen.
Die zweite Frage, du bist ja mittlerweile Bestseller-Autor, aber die Frage ist, schaffst du es jemals, ein Evergreen zu schreiben?
Im KI-Thema sehr wahrscheinlich nicht. Da passiert mittlerweile so viel, dass ich wirklich oft das Thema habe, wie häufig aktualisiere ich ein Buch. Also ich habe jetzt beim Job Angst, offiziell ist gestern die Präsentation gewesen, bin jetzt bei der
Saison seit Dezember, oder?
Gibt es offiziell seit Dezember, 5. Dezember, bin ich an den Start gegangen, habe das aber dann nicht groß gepusht, weil ich natürlich die große Präsentation davor haben wollte. Und dann ist sich das mit Vorweihnachtszeit und so weiter irgendwie nicht mehr so richtig ausgegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir das gescheit. Und für Jänner dann, es hat jetzt auch dazwischen nur Verlagsanfrage gegeben, wo jetzt gerade Verhandlungen stattfinden für eventuell eine Neuauflage dann im zweiten Quartal, was ich also ein bisschen erziehen würde, aber jetzt ist für mich so gestern der offizielle Startschuss gewesen mit der Präsentation.
Und Evergreen wird dann nie stattfinden? Oder? Und wie oft werden auch jetzt eigentlich die Bücher aktualisiert?
Das habe ich jetzt bewusst nochmal, weil sehr viel passiert ist noch und weil ich noch viel Inputs erhalten habe, bewusst nochmal häufig aktualisiert. Aber ich versuche die Bücher dann natürlich irgendwann Bücher sein zu lassen und macht keinen Sinn, wenn man die alle ein, zwei Wochen eine neue Version auf den Markt bringt. Nein, irgendwann muss es dann auch so zeitlos für diesen, jetzt nicht zeitlos im Sinne von, dass sich das in 10 Jahren auch noch aktuell liest, aber dass es für die, das ist die Problematik für die nächsten ein bis drei Jahre relevant genug beschreibt. Es gibt da natürlich verschiedene Ausrichtungen. Jetzt bei dem ist es mir wichtig gewesen, dass es wirklich nochmal so aktuell wie möglich rausbringen und wirklich die Dynamiken und die Wissenschaft dahinter und so weiter entsprechend ausarbeite. Aber es gibt dann immer andere Bücher wie Grundlagen KI-Kompetenz und da entwickelt sich natürlich sehr schnell. Da muss man dann einfach, um relevant zu bleiben, die neuen Tools und so weiter abdecken.
Die letzte Frage.
Ja?
Du kennst die Frage.
Ah, ich habe sie nicht mehr in Erinnerung. Was war das?
Was möchtest du noch sagen?
Naja, so das Gleiche wie beim letzten Mal. Kauft meine Bücher. Also. Und wenn ihr Interesse habt, das ein bisschen reflektieren wollt, offen schauen, okay, wie ist da wirklich der Diskurs-Gap zwischen Amerika und bei uns in Europa, worüber wird drüben gesprochen, was sollten wir vielleicht auch besprechen, offen. Gibt es eine tolle Website für mein Buch, wo ihr mehr darüber erfahren könnt. Das ist auf www.job-angst.com, also job-angst.com.
Gute.
Ende der Werbetextkarte.
Die Domain scheint eventuell eine gewisse Zukunftsgewand zu beinhalten. Mir hat es wieder sehr gefreut. Also wir sehen uns mindestens einmal im Jahr vor dem Mikrofon und natürlich auch mehrmals abseits des Mikrofons. Und mich freut es natürlich immer, weil man lernt immer wieder was Neues dazu und es tut sich ja viel in dem Bereich und bin auf jeden Fall dann gespannt, falls es nächstes Jahr zu einer weiteren Aufnahme kommt, was dann dein Jobtitel oder deine Jobbezeichnung auf LinkedIn ist. Aber in der Zwischenzeit wünsche ich dir natürlich alles Gute und danke für deine Zeit.
Danke, Robert, und danke fürs Zuhören.